Was machen die neuen Autokraten? Die lassen die Parlamente arbeiten. Die dürfen abstimmen. Kein Problem. Nur wenn ein Oppositionspolitiker zu stark zu werden droht, was macht man dann mit ihm? Man verhaftet ihn. Und wenn es dann keine Justiz gibt, die funktioniert und die sagt, am nächsten Tag ist dieser Mensch freizulassen, dann hat die Autokratie gewonnen.
Ist die Demokratie in Gefahr? Das ist eine spannende Frage und Dr. Gosch hat eine Meinung dazu. Dr. Klaus-Dieter Gosch ist seit 01.06.2025 als Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck tätig. Er ist seit über 30 Jahren Richter, hat viel Erfahrungen gesammelt und ich spreche mit Dr. Gosch über verschiedene Themen wie beispielsweise Demokratie, aber auch die Unabhängigkeit der Justiz, was es bedeutet, unabhängig als Justiz zu sein, was den starken Kern der Justiz ausmacht, aber genauso Themen wie künstliche Intelligenz als Rechtsmittel oder generell künstliche Intelligenz in der Juristerei und auch weitere Themen wie beispielsweise Objektivität spielen eine Rolle im Gespräch und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Dr. Gosch.
Warum sind Sie Richter geworden, Dr. Gosch?
Ich habe vielleicht einen sozialen Zugang gehabt. Mich hat immer sehr gestört, dass es auf der Welt unglaublich viel Ungerechtigkeit gibt, für die der Betreffende überhaupt nichts kann. Es spielt einen Riesenunterschied, ob man als Mädchen in Afghanistan in einer armen Familie geboren ist oder als Bub in einer wohlhabenden mitteleuropäischen Familie geboren ist. Und die Gerichtsbarkeit ist einer jener Bereiche, die zumindest für sich den Anspruch erhebt, dass vor Gericht jeder gleich behandelt wird, jeder das gleiche Recht hat, dass also nicht das Recht des Stärkeren siegt, sondern das bessere Recht siegt.
Dafür gibt es, glaube ich, auch Gesetze, um eigentlich auch den Schwächeren zu schützen, oder?
Ganz richtig. Dafür haben wir unsere Gesetze, die von der Justiz, von der Gerichtsbarkeit angewandt werden und an deren Ende oder am Ende dieser Anwendung stehen soll, dass es keine Rolle spielt, ob jemand mehr Geld hat oder weniger Geld hat oder mehr politische Macht hat oder weniger politische Macht hat.
Was ist denn gerecht in Ihren Augen?
Das ist eine zutiefst philosophische Frage. Man muss da, glaube ich, auch Realist genug sein, dass man bei Gericht nicht unbedingt Gerechtigkeit bekommt. Man bekommt ein Ergebnis auf der Basis dessen, was an Erkenntnisquellen bei Gericht vorhanden sind. Wir haben zum Beispiel in der Zivilprozessordnung das Dispositionsprinzip, den Dispositionsgrundsatz, was bedeutet, dass der Richter nur auf das eingehen darf, was die Parteien in das Verfahren einbringen. Wenn also jetzt ein ganz wesentlicher Aspekt von einer Partei nicht ins Verfahren eingebracht wird, dann kann das dazu führen, dass dieser Aspekt auch nicht beachtet wird bei Gericht. Führt dann zu einem Ergebnis am Ende der Verhandlung, dass wohl richtig Recht gesprochen wurde auf der Basis dessen, was Gegenstand der Verhandlung war. Das muss aber nicht unbedingt ident sein mit Gerechtigkeit.
Wie trifft man als Richter eine objektive Entscheidung? Denn man kann ja auch die Beweise emotional bewerten. Also wie gelingt eine Objektivität?
Ich glaube, der erste Schritt für den Richter ist immer der, dass man sich jeder Emotionalisierung enthalten sollte. Wir haben natürlich Verfahren, wo man sich denkt, wie gibt's das? Wie kann sich ein Mensch bloß so verhalten? Aber das muss man versuchen zu abstrahieren und schauen, dass man selber einen sachlichen, unbefangenen Zugang zu einer Angelegenheit bekommt, dass man den Parteien eines Verfahrens völlig unbefangen gegenübersteht und alles ausblendet, so gut es eben geht, was hier an Emotionen oder an Vorurteilen oder Ähnlichem vorhanden sein kann.
Wie können Sie sich resetten, wenn Sie merken, es ist eine Emotionalität vorhanden?
In der Verhandlungssituation ist es so, dass wir vor allem jungen Kollegen immer sagen, wenn eine Verhandlungssituation emotional zu werden beginnt, unterbrechen. Alle Beteiligten hinausschicken, sagen, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, jetzt trinken wir ein Glas Wasser, jetzt machen wir eine Pause. Dann beruhigen sich meistens die Emotionen auf allen Seiten wieder. Und wenn sich die Emotionen auf Seiten der Parteien beruhigt haben, dann hat auch der Richter wieder die Möglichkeit, viel mehr auf eine sachliche Ebene herunterzusteigen.
Was denken Sie, können die Menschen von Richter und Richterinnen lernen?
Ja, ich glaube, Richter, Richterinnen sind in ihren Persönlichkeiten genauso vielschichtig wie jeder andere Bürger. Wir haben alle Typen, wenn man das so sagen will. Wir haben ja sehr aufgeschlossene, eher introvertierte, Wir haben vielleicht auch den einen anderen, der manchmal ein bisschen aufbrausend sein kann, was er nicht sein sollte, aber was natürlich auch kommt. Also man kann es nicht so global bewerten, aber was vielleicht ein Grundsatz ist und den sehr, sehr viele Kollegen sich ganz, ganz tief zu eigen gemacht haben und auch tatsächlich leben, ist ja eine sachliche Herangehensweise. Das ist, Argumente anzuhören, und zwar audiatur ad altera pars ist ja unser tragender Grundsatz, also immer auch die andere Seite anzuhören. Und dann kann man sich einem objektiven Bild der Angelegenheit nähern. Und das ist ja gerade in Zeiten von Social Media etwas, das in der Gesellschaft weitgehend verloren geht. Es postet irgendjemand etwas und das wird ungeprüft übernommen, das wird geglaubt, ohne dass man einen Gegencheck macht, dass man mit anderen Betroffenen von dieser Angelegenheit spricht oder sich überlegt, kann das überhaupt so gewesen sein? Und das ist, glaube ich, schon etwas, was vielleicht die gesamte Gesellschaft von der Rechtsprechung, aus der richterlichen Tätigkeit ein bisschen mitnehmen kann. Audiatur ad altera pars. Bitte immer auch die andere Seite oder die anderen Seiten, die betroffen sind, anhören und erst dann überlegen, wo kann hier die Wahrheit liegen.
Sie haben soeben das Zeitalter auch von Social Media angesprochen. Wie schätzen Sie das Zeitalter derzeit ein? Ist die Justiz gefährdet?
Ich glaube, dass unser demokratisches Gemeinwesen ganz stark gefährdet ist, dass das von ganz, ganz vielen noch unterschätzt wird, wie groß die Gefahr eigentlich ist. Wir erleben gerade durch Social Media eine Zeit, in der Informationen, ich habe es gerade zuvor gesagt, weitestgehend ungeprüft von einem großen Teil der Bevölkerung einfach übernommen werden. Wenn man das vergleicht mit früheren Zeiten, wo es die Leute sich in Tageszeitungen, im Radio oder ähnlichem informiert hat, da hat es immer einen Filter gegeben, einen Redaktionsleiter, einen Chefredakteur. Dort konnte nicht einfach alles geschrieben werden. Klar, es hat auch Boulevardzeitungen gegeben, die es nicht sehr ernst genommen haben, aber es hat auch sehr viele Qualitätsmedien gegeben, wo dieser Filter drinnen war. Und dieser Filter fehlt jetzt. Und wenn sich Menschen nur mehr über Social Media informieren, dann informieren sie sich nur mehr von völlig einseitigen Informationen, die überhaupt keiner Überprüfung unterzogen worden sind. Und das kommt noch dazu, das wissen wir, die über Algorithmen auch ganz massiv gesteuert werden können. Und da sehe ich ganz eine große Gefahr, dass dieser zuvor von mir schon angesprochene Grundsatz, audiatur ad altera pars, Dinge mit Augenmaß zu betrachten, dass der total in Vergessenheit gerät. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Politik, nicht? Das macht den Boden frei für Parteien, die ähnlich agieren, die populistisch sind, die mit Halbwahrheiten oder gar mit Unwahrheiten operieren und die ganz einfache Lösungen anbieten. Einfache Lösungen anbieten in einer Zeit, die sicher nicht mehr gibt. Es gibt keine einfachen Lösungen mehr.
Was wäre Ihrer Meinung nach der erste Schritt außer dem kritischen Hinterfragen? Wie kann man dagegen steuern? Was sind die Möglichkeiten?
Ich bin kein Social Media Expert. Ich glaube, ansetzen kann man wirklich in der Schule, wo das viel mehr berücksichtigt werden müsste. Ich glaube auch, man müsste diskutieren, ob es nicht Bereiche gibt, wo man mit Verboten agieren müsste. Ja, die Diskussion, dass man Jugendliche erst ab einem bestimmten Alter den freien Zugang zu Social Media regelt, die hat schon was. Ob es durchsetzbar, umsetzbar ist, das ist eine Frage der Politik, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, hier dagegen zu arbeiten. Und es machen alle Autokraten der Welt oder alle, die autokratisch gesinnt sind, die nutzen dieses Instrument. Und die nutzen dieses Instrument in einem Ausmaß, wie es, glaube ich, die demokratischen Gesellschaften noch gar nicht erfasst haben.
Was würde es für die Justiz bedeuten, wenn es einen politischen Wandel geben würde hin zum Populismus?
Man sieht das sehr deutlich an gesellschaftlichen Systemen, die diesen Wandel schon hinter sich gebracht haben. Man sieht es an Ungarn, man sieht es in der Türkei, in Russland braucht man gar nicht erwähnen, die sind schon, glaube ich, noch zwei Schritte weiter. Aber was man sehr gut erkennen kann, das ist, dass Autokraten früherer Jahre, ich denke hier an die 30er Jahre, was haben die zuerst getan? Sie haben die Parlamente ausgeschaltet. Österreich zum Beispiel, Deutschland. Man hat also versucht, von oben her die Demokratie zu beseitigen. Was machen die neuen Autokraten? Die lassen die Parlamente arbeiten. Die dürfen abstimmen, kein Problem. Nur wenn ein Oppositionspolitiker zu stark zu werden droht, was macht man dann mit ihm? Man verhaftet ihn. Und wenn es dann keine Justiz gibt, die funktioniert und die sagt, am nächsten Tag ist dieser Mensch freizulassen, dann hat die Autokratie gewonnen. Und genau das haben wir erlebt, jetzt ganz stark in der Türkei zum Beispiel. Oder man sieht es in Ansätzen in Ungarn auch. Also die modernen Autokraten wissen, sie brauchen gar nicht die Parlamente auszuschalten. Auch der Putin lässt sein Parlament nach wie vor arbeiten, lässt auch wählen. Was sie brauchen, sie brauchen die Medien und sie müssen die unabhängige Justiz ausschalten. Und das führt zurück zu dem, was ich zuerst gesagt habe, dass die Justiz, glaube ich, momentan ganz, ganz im Kern der Verteidigung unseres demokratischen Systems steht.
Wie kann man diesen Kern noch mehr festigen?
Ich glaube, da müsste man weiterdenken. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, gerade von Spitzenrepräsentanten in der Justiz, wie es die OLG-Präsidenten. Es gibt in Österreich drei OLG-Präsidenten und eine OLG-Präsidentin, die das sehr stark im Auge haben und die da wirklich auch versuchen, sehr wachsam zu sein bei kleinen Schritten. Nur ein Beispiel dazu. Der ungarische Regierungschef Orbán hat sich die Justiz mit einem Kunstgriff untertan gemacht oder weitgehend untertan gemacht. Er hat das Pensionsantrittsalter ungarischer Richter von damals, glaube ich, 67, 68 Jahre auf 60 Jahre abgesetzt. Jetzt wird jeder sagen, na, was hat denn das mit Demokratie zu tun? Das ist ja etwas ganz Legitimes, vielleicht für die Kollegen sogar fein, die können früher in den Ruhestand treten. Aber was war der Effekt? Wo sind die Leitungsfunktionen? In welcher Altersklasse angesiedelt? Wie alt sind im Schnitt Präsidenten eines Höchstgerichtes, Präsidenten eines Oberlandesgerichtes, Präsidenten eines Landesgerichtes? Die sind ganz oft in einer Altersstruktur zwischen 60 und 67 drinnen. Wenn ich jetzt die alle mit einem Schlag in Pension schicke, dann habe ich im gesamten Land jede Menge an Leitungsfunktionen der Justizverwaltung frei, die ich neu besetzen kann. Was hat der Orbán getan? Er hat diese Funktionen neu besetzt. Hat er sie mit Oppositionspolitikern besetzt oder mit Oppositionellen oder mit Bahndemokraten? Diese Frage darf jetzt jeder für sich selber beantworten.
Wie werden denn bei uns die Positionen besetzt als Präsident oder Präsidentin vom OLG?
Wir haben ein wirklich sehr gutes System. Wir rekrutieren uns nur selbst. Wir haben Personalsenate. Und diese Personalsenate entscheiden, das kann man, glaube ich, wirklich tunlich sagen, nach sachlichen Kriterien, nach Kriterien der Eignung. Und ich darf für mich selber fragen, und das macht mich auch ein bisschen stolz, ich habe jetzt doch eine sehr hohe Funktion der österreichischen Justiz erreicht und ich wurde im Zuge meiner gesamten Karriere nicht ein einziges Mal nach einem Parteibuch gefragt. Ich habe auch kein solches. Aber es ist schön, wenn man in Österreich eine Spitzenposition in der Gerichtsbarkeit erreichen kann, ohne dass man Mitglied einer politischen Partei sein muss. Aber um zurückzukommen zu dem, was Sie zunächst gefragt haben, wie kann man vorbauen, autoritären Strömungen angewiesen aus der Justiz. Ich glaube, man muss ganz oft schauen, wo gibt's einfach gesetzliche Regelungen, die eine Regierung von heute auf morgen ändern kann, die aber Auswirkungen auf die richterliche Unabhängigkeit haben. Sprich, Stichwort eben dieses Pensionsantrittsalter mit 65 Jahren ist auch in Österreich ein Einfachgesetz, braucht keine Verfassungsmehrheit. Das heißt, eine Regierung kann dieses Pensionsantrittsalter mit einem Schlag, mit einfacher Mehrheit im Parlament ändern. Und da muss man wachsam sein und da müssen wir schauen, dass man die Resilienz unserer Bestimmungen oder der Bestimmungen, aus die Unabhängigkeit der Richterschaft schützen können, dass man die stärkt.
Was wären weitere Gesetze, die gefährlich sein könnten für die Unabhängigkeit der Richter und Richterinnen?
Ja, wie gesagt, das ist in verschiedenen Bereichen, sind Bestimmungen drinnen, zum Beispiel im Richterdienstgesetz, im Gerichtsorganisationsgesetz, vielleicht auch in dem einen oder anderen Verfahrensgesetz. Da sind überall Bestimmungen drinnen, die natürlich in dem Zusammenhang eine Relevanz haben könnten. Derzeit groß diskutiert die Spitze der Bundesstaatsanwaltschaft, ist ein heißes Thema, wo wir eben auch der Meinung sind, dass man hier sehr, sehr vorsichtig sein muss und zum Beispiel die möglicherweise angedachte Bestellung dieser Dreierspitze der Bundesstaatsanwaltschaft durch das Parlament auch sehr problematisch ist. Also wer im Parlament die Mehrheit hat, bestellt damit faktisch die Spitze der Weisungskette in den Staatsanwaltschaften. Ist für mich eher ein Rückschritt, denn eine positive Entwicklung, hier wäre es viel besser, den Weg zu gehen, den wir in der Justiz erprobt haben, nämlich einen unabhängigen Personalsenat zu bilden. Und dieser unabhängige Personalsenat, der legt dann fest oder der trifft eine Vorauswahl, wer hier dieses Dreiergremium stellen soll, das an der Spitze der Bundesstaatsanwaltschaft stehen soll. Das ist auch so ein Beispiel, wo man sagt, naja, jetzt ist es ja nicht so dramatisch, nicht? Wir haben ja demokratische Parteien in der Regierung, wo nicht die große Gefahr besteht, dass sie unmittelbar in die Justiz eingreifen wollen. Aber wissen wir, was für eine Regierung in 5 Jahren haben, in 10 Jahren haben, in 15 Jahren haben?
Wie versuchen Sie, die Justiz positiv weiterzuentwickeln? Was sind die größten Herausforderungen und wie bereiten Sie die Zukunft vor in Ihren Handlungsmöglichkeiten? Weil die sind natürlich auch, wie Sie gesagt haben, es gibt natürlich auch immer Abhängigkeiten von außen. Was sind Ihre Meinungen? Welchen Weg wollen Sie beschreiten? Was wollen Sie tun?
Ich habe als Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck 18 Bezirksgerichte, 2 Landesgerichte, ein Oberlandesgericht zu verwalten, also relativ einen großen Apparat mit ca. 1000 Mitarbeitern, davon 240 Richterinnen und Richter und Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, die auch Rechtsprechungsarbeit in ganz hervorragender Art und Weise leisten. Und ich kann auf einem durchaus positiven Basis aufbauen. Gerade zur Information, da gibt es ja dieses europäische Justizbarometer, das von der Europäischen Union veröffentlicht wird. Und da steht die österreichische Justiz, was den Vertrauensindex anlangt, an zweiter Stelle da. Von allen EU-Ländern ist also eine hervorragende Platzierung. Nur Finnland hat noch ein stärkeres Vertrauen in der Bevölkerung als die österreichische Justiz. Wir konnten sogar Dänemark jetzt im letzten Jahr überholen, ist auch ein schönes Zeichen. Und was die Verfahrensdauer anlangt, sind wir an 5. Stelle. Jetzt, wenn Sie mich fragen, wo will ich hin? Mir würde es nicht gefallen, wenn wir bei der Verfahrensdauer auch an Finnland anschließen könnten und dort noch besser werden würden. Wir sind gut, aber es muss das Bestreben jedes professionellen Justizverwalters einfach sein, noch besser zu werden. Das beginnt bei mir im Haus damit, dass ich versuche, im Haus effiziente Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Wir haben sie zum Teil schon, aber immer nachzuschärfen, zu schauen, wo können wir noch besser werden, wo können wir uns noch strukturell besser aufstellen, orientieren. Das beginnt mit viel Aus- und Fortbildung im Haus. Wir haben also ein ganz diffiziles und ausgewogenes Fortbildungsprogramm auch für Richterinnen und Richter. Das sind Instrumente, wo man ansetzen und arbeiten kann. Und das Ziel ist für mich ganz einfach, dass wir eine möglichst bürgerinnenfreundliche Justiz haben, dass wir eine serviceorientierte Justiz haben, weil nur eine Justiz, die den Bürgerinnen und Bürgern etwas wert ist, die wird von den Bürgerinnen und Bürgern auch verteidigt, die wird als wert gesehen, für dieses einzustehen, lohnt.
Das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Ziel, oder? Weil die Justiz ist natürlich, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist von der Justiz im negativen Sinne, hat man natürlich leichter ein positives Bild gegenüber der Justiz, als wie wenn man natürlich angeklagt ist, oder?
Das ist sicher zum Teil richtig. Zum Teil ist es aber auch so, dass wir sehr viele Bereiche haben, die in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekannt sind, aber die rein serviceorientiert sind, wenn Sie ans Grundbuch denken zum Beispiel. Jeder Mensch braucht mehrfach in seinem Leben Grundbuchsauszüge. Wenn das schnell geht, wenn das gut gemacht wird, wenn das dann dazu hilft, dass zum Beispiel ein Kaufvertrag schnell abgewickelt werden kann, dass das Geld schnell fließt oder man schnell ins Grundbuch kommt bei der neuen Wohnung, dann ist das Serviceorientierung. Wir haben ein Firmenbuch. Ein Firmenbuch ist nicht streitig, also da treten nicht zwei Parteien gegeneinander auf, sondern wenn es uns da gelingt, gut strukturiert zu arbeiten, schnell zu arbeiten, dann gehe ich in der Früh zum Firmenbuch und habe am Nachmittag meine Firma gegründet und kann am nächsten Tag schon zu arbeiten beginnen. Wenn man zum Beispiel denkt an einvernehmliche Scheidungen, das ist keine angenehme Situation für die Parteien. Aber wenn zwei Menschen beschlossen haben, sie lassen sich scheiden, es geht einfach nicht mehr und sie gehen zum Gericht, werden dort dann umfassend beraten. Da hängt ja ganz vieles dran, Kontaktrecht mit Kindern, Vermögensaufteilung. Wenn dort eine gute Beratung stattfindet, wenn die schnell einen Termin bekommen und dann rasch die Scheidung durchgeführt wird, so dass beide mit dem Ergebnis gut leben können, dann sind das serviceorientierte Geschichten. Wir haben einen Amtstag, das ist europaweit etwas Einzigartiges, wo jede Bürgerin, jeder Bürger an einem Dienstagvormittag zu einem Gericht gehen kann und da mal eine erste Abschätzung von einem Rechtsproblem sich erklären lassen kann. Oder mal die Information bekommt, bin ich überhaupt richtig in der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder ist das vielleicht eine Sache, die vor eine Verwaltungsbehörde gehört oder vor das Arbeitsamt oder etwas Ähnliches. Also wir haben ganz, ganz viele Bereiche, wo wir serviceorientiert arbeiten. Und ich glaube auch sogar dort, wo gestritten wird, also im klassischen Zivilverfahren, Auch dort ist es wichtig, dass die Menschen den Eindruck haben, ihre Standpunkte werden angehört von beiden Seiten. Sie bekommen ein faires Verfahren, in dem sie anständig behandelt werden, und sie bekommen dann ein rasches Urteil. Es ist niemandem geholfen, wenn ein Prozess Jahre geht, jahrzehntelang geht. Ich weiß es, Prozesse sind für die Menschen, die Parteien sind immer sehr, sehr belastend oder oft sehr belastend. Das ist etwas, das nehmen sie ins Bett mit, das nehmen sie in den Schlaf mit. Wie geht das aus? Was trifft mich da? Was kommen für Zahlungspflichten auf mich zu? Da ist es wichtig, dass derartige komplexe Situationen, die Menschen belasten, die Situationen rasch zu einer Klärung geführt werden. Ob das dem Richter dann gelingt, einen Vergleich zustande zu bringen, oder ob er ein Urteil macht, das binnen schicklicher Zeit an die Parteien zugestellt werden kann, das ist dann eine Frage, die sich einfach anhand des einzelnen Verfahrens zu stellen hat. Und sogar im Strafverfahren. Sie werden es nicht glauben, aber auch im Strafverfahren ist es wichtig, ich will es da nicht vielleicht sagen, die Serviceorientierung, aber die Bürgerfreundlichkeit in dem Sinn zu wahren, dass man die Angeklagten anständig behandelt. Dass sie dort auch dort das Gefühl haben, sie bekommen ein faires Verfahren. Wir haben hier in Innsbruck, ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, einen Richter, der sehr vornehm ist, der sehr freundlich ist, der überaus gut mit den Angeklagten umgeht, der aber auf der anderen Seite eher sogar den Ruf hat, beim Strafausmaß einer unserer strengeren zu sein. Trotzdem ist er höchst akzeptiert und hat eine hohe Quote, dass seine Urteilssprüche angenommen werden, einfach weil er auf die Menschen zugeht und mit den Menschen anständig umgeht. Und das soll die Zielsetzung sein.
Gibt es mittlerweile mehr Verfahren?
Es gibt jedenfalls viel komplexere Verfahren als früher. Wir haben viel mehr internationale Verflechtungen. Das beginnt bei uns in Tirol ganz klassisch der Skiunfall. Es fahren selten zwei Tiroler aufeinander, stoßen miteinander zusammen, sondern wenn, dann stößt der Litauer mit einem Russen zusammen oder ein Holländer mit einem Italiener. Und das Verfahren ist dann natürlich aufwendiger zu führen. Man braucht Dolmetscher, es ist viel mehr Organisationsaufwand dahinter. Man muss unter Umständen auch ausländisches Recht anwenden. Also die sind dann schon sehr komplexe Verfahren. Betrifft auch den Straßenverkehr natürlich. Auch da hat man albanische Staatsbürger, türkische Staatsbürger, wo das auch eine große Rolle spielen kann. Und auch die wirtschaftliche Verflechtung von Unternehmen ist natürlich größer geworden als noch vor wenigen Jahren. Und das merkt man. Der Anfall ist so, wir haben also zu Corona-Zeiten einen deutlichen Rückgang an Anfall gehabt. Jetzt, die letzten Jahre, steigt der Anfall zum Teil in einzelnen Sparten auch stark wieder an. Gerade jetzt im insolvenzrechtlichen Bereich, also die Konkurse steigen stark an, verursachen also eine wesentliche Mehrbelastung. Und es ist leider so, dass aufgrund der budgetären Situation die eigentlich notwendigen zusätzlichen Planstellen nicht gestellt werden können. Das Ministerium hat zwar gut verhandelt für die Justiz, also wir sind weniger unter die Räder gekommen, als wir es zum Teil befürchtet haben. Wir können nachbesetzen nach wie vor, aber das, was wir eigentlich gebraucht hätten, nämlich eine gewisse Anzahl an zusätzlichen Richterplanstellen, das haben wir nicht bekommen. Das ist dem Spardruck zum Opfer gefallen.
Das heißt, die Verfahrensdauer ist wiederum länger dadurch.
Das kann natürlich ein Ausfluss sein. Ich bin sehr stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die das nicht so einfach auf die Verfahrensdauer umsetzen oder ganz viele, sondern die trotzdem versuchen, schnell und effizient und qualitätsvoll zu arbeiten. Das gelingt sehr, sehr vielen sehr, sehr gut. Also ich kann jetzt derzeit noch keine Steigerung der Verfahrensdauern erkennen, aber ich gebe Ihnen recht, das kann natürlich auf lange Sicht passieren. Es kann auf lange Sicht einfach sein, dass man mit dem Arbeitsdruck nicht mehr anders zurechtkommt. Und dann sage ich, ich muss einfach langsamer verhandeln, es geht einfach in der Art und Weise nicht. Und wir haben sicher sehr, sehr viele Kollegen, die doch, möchte nicht sagen, am Rande des Zusammenbruchs stehen, das war jetzt viel zu stark, aber die doch sehr, sehr stark belastet sind. Vor allem junge Kollegen, die also die Erfahrung noch nicht haben oder Kolleginnen, die Erfahrung noch nicht haben, die haben schon eine ordentliche Last zu tragen bei uns. Aber es ist ein wunderschöner Beruf. Ich mache den Beruf jetzt seit über 40 Jahren und ich bin jeden Tag gerne ins Büro gegangen und habe bis vor wenigen Monaten auch noch selber judiziert, also Verfahren geführt und habe es bis zuletzt sehr, sehr gern gemacht. Nur jetzt in meiner Funktion als OLG-Präsident ist es einfach nicht mehr kompatibel.
Kann es sein, dass es in Zukunft einen Richter und Richterinnenmangel gibt? Weil wenn es zu wenig Planstellen gibt, dann zu sagen, ich werde Richter oder Richterin, stellt man sich wahrscheinlich gar nicht. Und dann kann es ja sein, dass irgendwann, wenn die Planstellen finanziell offen sind und wenn man das Budget bekommt, dass man keine Richter und Richterinnen mehr bekommt.
Ja, Sie sprechen das ganz richtig an. Das ist aber eher ein demografisches Problem. Also wir haben schon das Glück, dass, glaube ich, der Richterinnenberuf immer noch sehr attraktiv ist. Es ist ein Beruf mit hoher Verantwortung, mit viel Selbstständigkeit, mit ganz viel Eigenverantwortung. Es gibt nach wie vor viele junge Menschen, die genau das suchen. Die Demografie macht aber natürlich auch für uns nicht Halt. Und das beginnt bei der juridischen Fakultät der Universität Innsbruck. Dort sind die Studentenzahlen jetzt jedes Jahr zurückgegangen. Und damit ist noch das Reservoir, aus dem man schöpfen kann, wird damit auch kleiner. Bei uns schließt sich dann ja oft die Gerichtspraxis an das Studium an und auch die Zahl der Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Bis jetzt kann ich aber sagen, haben wir immer noch ausreichend Bewerberinnen und Bewerber, gute Bewerberinnen und Bewerber, die sich bei uns auch einem durchaus fordernden Übernahmeverfahren stellen müssen und können uns momentan noch ganz gut rekrutieren. Wir tragen aber auch viel dazu bei. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt Justiz macht Schule. Und im Rahmen dieses Projekts gehen Richterinnen und Richter in Schulklassen, erzählen dort von ihrer Arbeit, laden die Schulklassen auch zu sich in die Verhandlungen ein, erklären dann vor und nach der Verhandlung, was gewesen ist. Und es ist, mich hat die Zahl selbst fast erstaunt. Wir haben im Jahr 2024 über 100 derartige Veranstaltungen gemacht. Das ist wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, das ist ja nicht unsere ureigene Aufgabe, jetzt quasi lehrend tätig zu sein, sondern das läuft neben der eigentlichen richterlichen Tätigkeit von den Kolleginnen und Kollegen, denen ich dafür sehr dankbar bin, dass sie das Engagement haben, das zu machen ab. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel einerseits an Interesse für den Richter-Richterinnenberuf, aber auch für den Rechtspfleger, Rechtspflegerinnenberuf wecken können. Andererseits aber auch sehr gut Rechtsstaat, Demokratie und ähnliche Grundwerte vermitteln können.
Sie haben gesagt, dass Sie ja bis vor kurzem noch als Richter tätig waren. Die Frage, die was ich mir gerade gestellt habe, weil Sie vorhin erwähnt haben, dass natürlich Prozesse und Verfahren die Beteiligten durchaus mitnehmen können und dass es schlaflose Nächte bereiten kann. Wie war das bei Ihnen in Ihrer Zeit als Richter?
Ich habe sicher Prozesse geführt, die mir sehr, sehr nahe gegangen sind, die man nicht einfach Aktendeckel zu und vergessen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Prozess gehabt mit 7 oder 8 toten Kindern und das war wirklich schrecklich, das zu sehen, wo man dann die Fotos vorgelegt bekommen hat, wo die Kinder die Kinderleichen zu sehen. Das war wirklich sehr, sehr belastend. Solche Geschichten hat man immer wieder. Ich war auch Strafrichter und da erlebt man natürlich auch alle Abgründe, alle menschlichen Abgründe, die es nur gibt. Aber ja, ich glaube, wenn man den Beruf ausübt, dann braucht man eine gewisse dicke Haut. Die muss man sich einfach auch zulegen, wie ganz vielen anderen Berufen. Ich glaube, der behandelnde Arzt im Krankenhaus kann auch nicht immer, ich sage es übertrieben gesagt, mitsterben mit seinen Patienten. Das geht nicht. Man muss da eine professionelle Zugangsweise entwickeln. Aber es ist richtig, es gibt Bilder, die bleiben einem ein Leben lang im Kopf.
Vielleicht darf ich Sie auch so fragen, welche Entscheidung ist Ihnen am meisten am Herzen gelegen? Gab es da eine Entscheidung?
Nein, da kann jetzt keine Entscheidung herausgehen. Und wie gesagt, das ist jetzt wieder das, wo ich ein bisschen warne davor, welche Entscheidung ist mir am Herzen gelegen, das indiziert schon wieder eine gewisse Emotionalisierung. Und das wäre jetzt, wenn Sie jetzt zu mir hören wollten, wo es mir gelungen ist, den Bankräuber 10 Jahre einzusperren. Aber das ist nicht das Ziel des Richters. Das Ziel des Richters ist, eine möglichst emotionslose, anhand sachlicher Kriterien zu finden, die Entscheidung zu treffen.
Und das versuchen Sie dann natürlich auch an diesen Schultagen?
Das versuchen wir zu vermitteln, ja.
Nach welchen Werten leben Sie? Was Sie auch vorhin die Werte angesprochen haben, dass auch das versucht wird weiterzugeben. Was sind Ihre eigenen Werte?
Meine eigenen Werte sind sicher gewisse Leistungsbereitschaft, die ich von mir selber, ich glaube, in sehr hohem Maß abverlange, die ich aber auch von meinem Umfeld ein bisschen abverlange und die ich auch im beruflichen Umkreis mir wünsche, weil ich nur glaube, mit einer gewissen Leistungsbereitschaft kaum unser Lebensstandard auf Dauer gesichert. Und wenn wir alle uns nur mehr zurücklängen in die Hängematte, dann wird es das nicht mehr spielen, dann werden uns chinesische, koreanische, andere Gesellschaften einfach überrollen. Empathie ist mir wichtig, so ein Gefühl für eine gewisse soziale Gerechtigkeit, das habe ich zunächst schon angesprochen, ist mir wichtig. Meine Familie ist mir extrem wichtig. Also das sind Werte, die für mich ganz, ganz, ganz oben stehen. Von den jetzt philosophischen Werten wie Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte abgesehen, das ist bei uns berufsbedingt, glaube ich, wenn man Richter ist, dann sollte man das automatisch im Herzen tragen.
Weil Sie die Empathie angesprochen haben, KI ist ja in aller Munde. Kann das eine Einflussnahme haben oder inwiefern hat das eine Einflussnahme auf die Justiz oder auch auf gerichtliche Entscheidungen oder Urteile?
Derzeit ist es so, dass die KI für uns eine große Belastung darstellt, weil Anwälte schon sehr viel mit KI arbeiten und es unter Umständen oder in vielen Fällen dazu führt, dass in einem Verfahren 10, 50-seitige Schriftsätze eingebracht werden. Das ist Faktum. Das sehen wir immer wieder. Die KI macht es möglich, da wird alles zusammenkompiliert, was es zu einem bestimmten Thema gibt und der Richter muss das dann lesen. Und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wie lustig ist es, 50 Seiten Schriftsatz 3 Tage vor der Verhandlung zu lesen und nämlich so zu lesen, dass man entsprechend darauf reagieren kann. Es ist häufig so, dass in diesen 50 Seiten vielleicht nur 3 Absätze drinnen sind, die relevant sind, aber lesen muss man alles. So gesehen ist die KI für uns derzeit wirklich eine Herausforderung, indem sie zu einer ganz, ganz wesentlichen Mehrbelastung zu der von mir schon zuvor angesprochenen komplexeren Verfahren führt. Innerhalb der Justiz arbeiten wir erst daran, uns einen Zugang, uns eine Methode des Umganges mit KI zu erarbeiten. Wobei mein Zugang ganz einfach der ist, es kann also nie so sein oder darf nie so sein, dass die KI richterliche Entscheidungen trifft. Das muss, glaube ich, immer ein Mensch machen. Es muss immer der Mensch sein, der entscheidet, wer in einem Verfahren die Wahrheit gesagt hat, welcher Zeuge lügt, welcher Zeuge die Wahrheit sagt. Es muss ein Mensch sein, der festsetzt, welche Strafbemessungsgründe kommen, in welcher Gewichtung bei einem Angeklagten zum Zug. Da gibt es derzeit einen breiten Diskussionsprozess mit einer Arbeitsgruppe, die sich auch damit beschäftigt. Und da wird man schauen, was dann rauskommt. Mir ist schon klar, dass wir da nicht unbedingt die Vorreiter sind jetzt in der Justiz, aber wir sind da natürlich ein bisschen eine schwerfällige Organisation, in der das sehr, sehr gut überlegt sein muss, wo man KI einsetzt. Möglichkeit des Einsatzes wäre, um zurückzukommen zu diesem Schriftsatz mit 50 Seiten, dass die KI mir sagt, als Richter zumindest, ich lasse den durchlaufen durch die KI und dann sagt mir die KI, von diesen 50 Seiten steht nur auf Seite 44 ganz unten etwas Neues, alles andere ist im Verfahren schon einmal vorgebracht worden. Das wären zum Beispiel mögliche Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz in der Justiz.
Wie viel Sorge haben Sie gegenüber gefälschten Beweismaterialien? Weil das könnte ja dann auch noch zusätzlich kommen, dass Videobeweise gefälscht werden oder Rechnungen etc., Bücher, alles kann ja gefälscht werden.
Ganz richtig, großes Problem. Also zu meiner Zeit als Strafrichter war ein Foto natürlich ein absolut, kaum zu widerlegender Beweis. Wenn man da ein Foto von einer Videokamera gehabt hat, das den Täter zeigt, wie er den Bankomaten ausplündert, dann war das gegessen, de facto. Das ist jetzt nicht mehr so. Auch da braucht es viel mehr Sensibilität, weil die Kollegen und Kolleginnen dann immer bedingungslos darauf vertrauen dürfen, dass derartige Beweismittel fälschungssicher sind.
Wie kann man das am besten kontrollieren? Also einfach kritischer hinterfragen, ob das
möglich ist. Kritische Fragen, genau. Man muss einfach alles noch kritischer hinterfragen, als das früher der Fall ist. Man muss es kritischer fragen, ständig Plausibilitätsüberlegungen anstellen. Kann das so gewesen sein, wie dieses vermeintliche Foto es mir jetzt zeigt? Oder ist da irgendwo was drinnen, was mich skeptisch machen muss? Und was wir natürlich schon haben, wir haben natürlich Sachverständige, die uns da helfen können, nicht? Denen man das schicken kann und sagen, bitte schaut mal nach, kann es eine Manipulation sein oder ist das Foto echt? Wobei wir da auch die Garantie haben, ob der Sachverständige das kann. Das ist, glaube ich, so ein schneller Wandel momentan, dass man da einfach sehr, sehr vorsichtig sein muss.
Dr. Gosch, 3 Fragen habe ich noch an Sie. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Mich würde interessieren, für welche Themen interessieren Sie sich außerhalb der Justiz? Gibt es da Themen, die was für Sie Leidenschaft hervorrufen, wo Sie sich engagieren, wo Sie sich tiefer reinlesen?
Ja, ich bin politisch, ich lese sehr gern politische Literatur, ich lese sehr gern geschichtliche und geografische. Ich habe mal ganz kurz Geografie studiert und eine Zeit lang auch Politikwissenschaften studiert und die Leidenschaft ist mir ein bisschen geblieben und die hilft mir auch bei meinem jetzigen Beruf. Also da kann man doch manchmal versuchen, Zusammenhänge besser aufzudröseln, als das vielleicht jemand gelingt, der da keine Interessen hat in der Richtung. Ich liebe Sport, sofern es halt geht, sofern die Zeit bleibt. Und ich glaube, damit ist Ihre Frage ohnehin weitgehend jetzt beantwortet.
Was war der beste Ratschlag, den Sie bekommen haben?
Der beste Ratschlag, den ich in meinem Leben bekommen habe, das war der Ratschlag meines Vaters. Ich habe begonnen zu studieren und habe dann nebenbei Politikwissenschaft begonnen. Und kann mich erinnern, da war damals der Professor Behlinker an der Politikwissenschaft in Innsbruck tätig und der hat mich total fasziniert. Er hat es so gut verstanden, politische Zusammenhänge zu erklären, dass ich dann eines Tages zu meinem Vater gegangen bin und zu ihm gesagt habe, ich würde wirklich lieber Politikwissenschaft studieren würde das Jus-Studium zurückstellen, also einfach mal nicht weiter betreiben. Jus-Studium ist natürlich Knochenarbeit mit viel Auswendiglernen, mit viel Lernarbeit. Und habe dann auch gesagt, ja, und das Politikwissenschaftsstudium würde ich am liebsten in Wien weiter betreiben, weil dort tolle Professoren sind und weil Wien eine tolle Stadt ist. Also ich war damals, glaube ich, 19. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, ich rate dir, mach zuerst dein Jus-Studium fertig. Mit Jus kannst du extrem viel machen. Das ist ein ganz breit aufgestelltes Studium. Und er hat dann dazu gesagt, und das werde ich nie vergessen, und wenn du nach Beendigung deines Jus-Studiums immer noch Politikwissenschaft studieren willst, dann sage ich dir jetzt schon, du kannst nach Wien gehen und ich finanziere dir das zum Teil noch. Und ich habe diesem Rat damals gefolgt, vielleicht nicht so ganz friktionfrei, wie ich das jetzt darzustellen versucht habe, aber es war, wie gesagt, es war kein Druck von ihm da, es war wirklich nur ein Ratschlag und ich habe mir gedacht, das ist nicht ganz dumm und ich habe dann die Möglichkeit dann, wenn ich Jus fertig habe, dann kann ich sogar noch länger studieren, kann das noch genießen und kann Politikwissenschaft noch fertig machen. Und habe ihm gefolgt und bin heute sehr, sehr dankbar für diesen Rat, weil er mir für mich die Basis einer ganz erfüllenden Berufskarriere gelegt hat. Ich bin dann im Laufe des Jurastudiums immer mehr hineingekommen und es hat mir immer besser gefallen. Und spätestens mit dem Gerichtsjahr war für mich klar, ich will Jurist werden und nicht Politologe.
Eine Frage habe ich noch, Herr Dr. Gosch. Was möchten Sie noch sagen? Es ist immer dieselbe Abschlussfrage. Sie können frei wählen, was Sie sagen. Was möchten Sie noch sagen?
Ja, was liegt mir am Herzen? Vielleicht ein genereller Appell an die Zuhörer dieses Blogs. Versucht mal alle im gemeinsamen Zusammenleben ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Das ist auch wieder zurückkommend auf die Social Media Geschichte. Es ist überall, man hat den Eindruck, es herrscht eine Hysterie vor und man überschlägt sich mit superlativen und radikalen Wortmeldungen. Und da glaube ich, ist Abrüstung der Worte gefragt, ein bisschen zurücktreten, ein bisschen überlegen. Da sind wir wieder bei Audi Alter, bald alter Bars. Einfach einmal überlegen, was schreibt man, wann sagt man. Und wenn man sich gefasst hat, 5 Minuten warten, dann vielleicht das Statement ablegen. Und vielleicht noch etwas, was Hermann Hesse einmal geschrieben hat. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Lebensmotto, dass man sich nicht abschrecken lässt. Hermann Hesse hat gesagt, verfehlt habe ich doch das Ziel, jedoch kühn war die Reise. Was meine ich damit? Es geht nicht alles auf. Es kann nicht alles gelingen. Aber wenn man es gar nicht kühn versucht, dann kann es sowieso nicht gelingen. Also immer mal was probieren, was versuchen. Und oft ist auch schon die Reise als solche, auch wenn man das Ziel nicht erreicht, eine riesige Erfahrung.
Das stimmt. Zwei schöne Abschlussappelle. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Fragen.